professionell und nicht ganz nüchtern.
Ja, willkommen bei Professionell und nicht ganz nüchtern. Was ihr gerade gehört habt, das war das Öffnen von zwei Bierflaschen. Und zwar sind das nicht nur irgendwelche Bierflaschen, sondern ganz besondere Bierflaschen. Und damit heiße ich euch willkommen zu der Urlaubsausgabe. Denn diesmal bin ich nicht bei mir zu Hause, nicht in Hamburg oder irgendwo in Deutschland, sondern die Bierflaschen sind ein Hinweis darauf, in welchem Land ich mich gerade befinde. Und diese Bierflaschen sind nämlich von meiner heutigen Gästin. Ich reiche mal dir gerade das Bier rüber. Sind von meiner heutigen Gästin das Lieblingsbier in diesem Lande. Sag mal Prost.
Prost.
Und jetzt kannst du mal...
Saude.
Saude, sagt sie. Das ist natürlich auch ein nächster Hinweis. Also die Leute, die wissen, welche Sprache Saude ist, die können das dann besser verorten. Jetzt können wir es mal auflösen.
Es ist ein Sacre Spreta.
Sacre Spreta ist jetzt immer noch nicht die direkte Auflösung, wo wir sind. Aber das heißt...
Sacre Stadt in...
Ist das so? Mhm. Oh, siehst du mal hier, da ist mein Erdkunde dann doch nicht gut genug. Ich dachte, ich kenne nur halt eben diese großen Städte. Aber Sacre, wie groß ist Sacre ungefähr?
Klein.
Klein, okay, wie soll man es wissen? Sacre ist eine Stadt in...
Portugal.
Portugal, genau. Und wir nehmen heute die Podcast-Folge in Portugal auf. Und zwar fast unter freiem Himmel. Also wir haben... noch ein Bretterverschlag und Wellblech über uns, oder?
Ist Wellpappe.
Wellpappe, okay. Und genau, und das ist auch nicht nur irgendein... Komm, lass mal erstmal einen Schluck nehmen hier. So.
Ah.
Echt lecker. Es ist auf jeden Fall...
Schwarzes Bier.
Und es ist ganz
für
angenehm...
Für Bretter.
Vorsicht, das ist eine Stechmücke, die will ich stechen. Da, direkt unter...
unter
hier.
Brust?
Unter
oder?
Deiner, ja. Und weg. Siehst du, das sind auf jeden Fall die Tücken, wenn man draußen fast im Freien aufnimmt. Das Tolle an dem schwarzen Superbock ist, dass es nicht so schwer ist vom Geschmack her, wie jetzt zum Beispiel ein Schwarzbier in Deutschland, oder?
Das Sacre Spreta, was ich so gerne habe, ist nicht so schwer. Das hat tatsächlich nur 4%. Schönes, leichtes Bier. Und in Portugal sind die Flaschen auch so schön klein.
Naja gut, aber wir haben hier auch Minis vor uns. Das finde ich eigentlich ganz süß. Mhm. Das sind Minis.
200 Milliliter.
Also quasi der Rheinland, da kennt das, ne? Das ist wie eine gute Kölschstange. Das ist auch 200 Milliliter. Also so ein Bier, was man in zwei Schlücken weggetrunken hat.
Hm?
Ja, also meine Gästin ist auch eher ein zierliches Wesen. Also für die ist vielleicht genau das Richtige dafür.
Absolut.
So, jetzt haben wir schon viel gesagt, dass wir hier eine Gästin haben, was für ein Bier sie mag. Und jetzt stellen wir dir doch auch mal vor. Sag doch mal, wer du bist.
Ich bin Charlie. Und ansonsten musst du mir kluge Fragen stellen.
Ja, die kommen jetzt natürlich, weil meine Fragen generell immer klug sind.
Professionell.
Professionell, richtig.
Professionell.
So, ich muss ein bisschen näher rankommen, dass mit den Mikrofonen nicht immer so weite Wege habe, wenn ich hier mit dir spreche.
Du mich fragen, bist du auch professionell? Dann kann ich sagen,
bist du?
Ich bin eine Professionelle.
Oh mein Gott. Ja, siehst du, jetzt geht's, es geht schon direkt los hier, direkt mitten ins Schwarze. Das schieben wir erstmal ein bisschen weiter hinten an, weil du bist eine Professionelle, aber gerade nicht besonders aktiv.
Professionellen Kunst des Lebens.
In Kunst des Lebens, ja. Und das ist ja ganz witzig, du kennst ja auch schon einige von den Leuten, die im Podcast von mir erschienen sind. Man könnte echt denken, ich habe es mit sehr vielen Leuten zu tun, die irgendwie rund um das älteste Gewerbe der Welt irgendwie tätig sind oder tätig waren, wie auch immer. Aber, wie ich schon gesagt habe, du bist gerade nicht als Professionelle beziehungsweise in diesem Gewerbe unterwegs, sondern du lebst hier, weil es ist auch, dass wir uns jetzt hier sehen und dass wir nebeneinander sitzen, ist eher ein Zufall.
Oder? Könnte man so sagen.
Aber könnte man
gar
so sagen.
Gar nicht so sehr.
Gar nicht so sehr. Meinst du, die Sterne haben das bestimmt. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich ja hier in Portugal unterwegs bin und ich bin nach Portugal gefahren, ganz ohne jeglichen Plan. Das kann ich übrigens Leuten, die alleine reisen, sehr empfehlen.
Absolut.
Zu zweit reisen kann das schon mal problematisch werden, wenn man da ganz ohne Plan hat, dann feststellt, man hätte da irgendwie andere unterschiedliche Vorstellungen.
Mhm.
Zu zweit vielleicht doch lieber ein bisschen planen, um Streit zu vermeiden. Ne, sind das auch deine Erfahrungen?
ich habe alleine festgestellt, wenn ich alleine reise, dann passieren spontanere Dinge einfach aus sich heraus.
Genau.
So, man offener ist irgendwelchen Begegnungen und Zufällen und Ereignissen gegenüber.
Da kannst du ja gleich mal was erzählen, ob du da irgendwie ein besonderes Ereignis hast, was du erlebt hast. Ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass ich hier nach Portugal gefahren bin. Ich habe kurz vorher Freunde gefragt, ob ich sie besuchen kann. Ich habe Freunde, die ich auch in Hamburg kennengelernt habe, auf einer Party. Die haben sich hier in Alentejo, so heißt die Region hier.
Ne? Region, genau.
Einen 4 Hektar großes Stück Land gekauft, was sie renaturieren oder neu bepflanzen wollen und haben da ganz tolle Pläne. Und mit denen war ich unterwegs und dann kam mir irgendwann die Idee, dich zu fragen, weil ich wusste, dass du hier bist. Mhm. Das kannte ich von deinen Stories oder von deinen Bildern, die du mal geschickt hast. Da wird, ey, Charlie ist doch in Portugal, wo ist sie denn eigentlich? Dann habe ich dir geschrieben. Und
mit Standort?
Mit Standort und du hast mir deinen Standort geschickt.
Und wir waren nämlich 35 Kilometer auseinander.
Also ziemlich nah.
Mhm.
Und dann ist Charlie erstmal in den Ort gekommen, in dem ich war.
Und hab mir das Grundstück auch von deinen Freunden angeguckt, was ich sehr beeindruckend fand, was die da planen und machen. Und dann habe ich dich mitgenommen.
Ja, genau, so war es. Also hat sich so ergeben. Ne? Also wir waren vorher noch bei einer Quelle, wo heiliges Wasser aus dem Boden kam. Da haben wir jede Menge Kanister voll gemacht. Und,
mhm.
und hier die Freunde, mit denen ich zuerst unterwegs war, die meinten, ja hier, du mach alles, was du willst. Wir fahren sowieso, müssen morgen sowieso nach Lissabon zurück. Und du kannst dir einfach ein bisschen später nachkommen. Und dann hat Charlie mich ins Auto eingepackt neben den neuen Kanistern. Und mitgenommen und jetzt bin ich hier.
Im tiefsten Alentejo.
Im tiefsten Alentejo. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen beschreiben, was wir hier gerade sehen, weil das wirklich wunderschön. Leute, die meine Instagram-Stories verfolgen, die haben da schon einen kleinen Eindruck von bekommen können. Leute, die es nicht tun, denen müssen wir mal kurz beschreiben, wie das hier gerade aussieht, was wir hier sehen.
Sehr hügelig, sehr hügelig. Fast schon, ich finde es eine surreale Hügellandschaft. Man findet eigentlich fast überhaupt keine ebene Fläche.
Also fast wie im Westerwald.
Wenn du das sagst, dann ist das hier wie im Westerwald, nur ohne Tannenbäume. Hm?
Ja, also es ist schon ein bisschen steiler. Obwohl, na, je nachdem, wo man im Westerwald ist, könnte das schon hinkommen. Aber ich glaube, hier sind die Hügel einfach noch näher beisammen geschoben.
Und dadurch, dass sie nicht überall dicht bewaldet sind, kann man die Form der Hügel halt so schön sehen. Das ist...
Genau, und wo wir hier sitzen, das ist ganz spannend. Das ist eigentlich so eine Hütte zusammengezimmert aus Brettern, aber wirklich mit Liebe gemacht. Und man hat davor so eine Art Steingarten, also nur ohne in so Steinterrassen angelegt. Kein Steingarten, darunter würde, das wäre was Falsches. Nicht die Steingärten, die jetzt in Deutschland zum Glück verboten werden, sondern da sind schon überall auch Pflanzen.
Viele Pflanzen, viele, viele Pflanzen.
Genau, ne? Und also, wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich hier Bohnen, Tomaten,
Gurken, Farn, Sukkulenten, Lilien und lauter Pflanzen, deren Namen ich nicht kenne, die ich aber liebevoll bewässer.
Man fühlt sich auf jeden Fall sehr gut in der Natur eingebunden und Charlie wohnt hier natürlich nicht komplett alleine, sondern das ist wie so eine... Boah, wie könnte man das sagen?
Gemeinschaft.
Also ich würde sagen Kommune, aber da würde man falsche Bilder wahrscheinlich in den Kopf bekommen.
Kommt doch nicht ganz hin.
Nee, es ist eine lose Gemeinschaft. Es ist quasi einer, der hier das große Stück Land gekauft hat.
Auch schon gemeinschaftlich. Es ist ein Crowdfunding-Projekt.
War ein Crowdfunding-Projekt. Also ich habe mich gestern kurz mit ihm unterhalten und er hat gemeint, seit 5 Jahren ist er hier.
Mhm.
Und damals ist er hergekommen und es gab null Infrastruktur.
Ja, das Land ist seit Jahren 50 bis 70 Jahren nicht bewirtschaftet gewesen. Und genau, hier ist alles jetzt in den letzten Jahren entstanden. Wege, Wasser, Infrastruktur, Strom, Behausung, Werkstatt, Gästehäuser.
Also das ist wirklich, also auch die Gästehäuser, wirklich sehr, sehr schön. Und das alles wirkt teilweise ein bisschen abenteuerlich. Ich finde es total schön zu sehen, dass natürlich Internet auch sehr, sehr wichtig ist. Deswegen gibt es ja eine große Antenne oben, wo über 4G das Internet ankommt und wir dann hier verteilt. Man fühlt sich wie in der Wildnis, sehr natureingebunden, aber man hat WLAN überall. Und das ist natürlich auch für Leute wie mich, also Digital Nomads, von wegen Digital Nomads. Aber für Leute, die das Internet sehr mögen, ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt zündet sich Charlie jetzt erstmal hier eine Zigarette an, oder was? Das darf nicht wahr sein. Gut, sonst wird der Podcast immer irgendwie in Innenräumen aufgenommen. Und jetzt sind wir natürlich draußen, da kann man natürlich...
Das ist schön, wenn man ein Wohnzimmer im Freien hat.
Ja, so mehr oder weniger stimmt das, ne? Wohnzimmer im Freien. Und das ist natürlich eine sehr bunte Gemeinschaft, die ist aber, ich muss sagen, sehr, sehr liebenswert. Und ich glaube, ganz spannend ist eigentlich, wie du hier gelandet bist, wie du hierher gekommen bist, weil wir hatten uns nochmal in Hamburg gesehen und da warst du quasi nur für einen Zwischenstopp. Nee, haben wir uns in Hamburg oder in Berlin gesehen? Beides.
In Berlin jetzt zuletzt, ja.
Nun, haben wir zwischenzeitlich nochmal in Hamburg? Doch, wir haben so.
Im September in Hamburg und jetzt dieses Jahr irgendwann in Berlin, als ich nochmal in Deutschland war.
Genau. Und du bist hier gestrandet, könnte man eigentlich fast sagen.
Nur so ziemlich, letztes Jahr.
Letztes Jahr, das kommt noch schon länger vor. Erzähl doch mal, wie du hier gelandet bist.
Mir war klar, dass ich nach Portugal möchte und hier zumindest ein Standbein aufbauen möchte. Und war mir auch ziemlich sicher, dass ich ins Alentejo möchte und nicht an die Algarve. Was ja für viele so das erste Ziel ist, die Algarve unten. Die mir jetzt seit ein paar Jahren schon ein bisschen zu voll, zu touristisch und zu kommerziell ist.
Diese habe ich bis jetzt noch nie hingeschafft. Wollte immer, nie geschafft.
Ist schön, aber nicht also hier ist schöner.
Also wirklich traumhaft schön hier, muss man sagen. Okay, also du warst in Algarve und dann?
Nee, ich wollte eben nicht an die Algarve und habe mir dann hier über Airbnb eine Unterkunft gemietet, wo ersichtlich war, dass das irgendwie jemand ist, der hier was aufbaut und Land hat und jetzt nicht nur Ferienhäuser betreibt. Da war ich letztes Jahr 2 Wochen im Urlaub und bin dann nochmal wieder dahin, um 3 Monate so WUFA-mäßig da zu arbeiten und mich ein bisschen zu etablieren und zu netzwerken.
Was heißt WUFA-mäßig?
WUFA heißt Travel and Work-mäßig.
Okay.
Also Unterkunft und Kost und Logis gegen Arbeit und Mitarbeit im Projekt Freiheit. Was ja ganz spannend ist, wenn man so aussteigen möchte oder so den ländlichen Lebensstil kennenlernen möchte, muss man auch gucken, ob man mit der Arbeit und den ganzen Aufgaben, die da anfallen, klarkommt. Und dann war ich da 5 Wochen und dann war klar, dass das so zwischenmenschlich nicht stabil gut funktioniert. Und das Auto, mit dem ich hier angekommen bin, hat kurz vor Ankunft sein Getriebe einen größeren Schaden erlitten.
Bist du noch im ersten Gang hier aufs Gelände gekommen?
Im dritten.
Im dritten? Da bist du schön, dass du auf jeden Fall den Berg hochgekommen bist.
Mhm. Ja, wir sind unten eingefahren. Und dann bin ich da weg und bin nicht besonders weit gekommen, die Straße runter, einmal rechts. Jemanden auf dem Markt kennengelernt und der meinte, komm doch mal vorbei und schau dir an, was wir so machen. Und dann war ich hier erst eine Nacht und dann irgendwie nochmal über einen Monat. Und genau, und dann war klar, ich muss hierher zurückkommen, bin nach Deutschland zurückgeflogen. Das Ersatzteil für das Auto gab es hier nicht. Und dann ist so langsam aber sicher der Plan entstanden, mit noch einem weiteren Auto runterzufahren und das ein neues Getriebe mitzubringen und dann hier auch wirklich was aufzubauen. Und es macht Sinn, hier mehr als ein Auto zu besitzen, weil eins meistens kaputt ist. Das ist so die Erfahrung der Menschen hier. Es gibt Gemeinschaften, die haben 7 Autos und es gab Zeiten, wo dann alle 7 irgendwie nicht fahrbereit waren und sie in der Nachbarschaft nach Ersatz fragen mussten, was durchaus möglich ist. Die Nachbarschaftsverhältnisse sind hier sehr, sehr stark und ausgeprägt. Auch wenn das Nachbarschaft oft heißt, dass das ein Kilometer Distanz.
Gut, das geht ja im Zweifel noch, auch wenn es ein bisschen hügelig ist, aber...
Ja, genau. Dann bin ich jetzt im Januar wiedergekommen mit noch einem weiteren Auto und dem Getriebe. Und hatte gar nicht die Absicht jetzt unbedingt, mich hier festzusetzen, aber es hat sich alles irgendwie aus sich selbst heraus ergeben. Also ich hatte gar keinen Plan, außer dass ich hier sein möchte. Und ja...
Ja, und du hast ja sogar Shares hier gekauft. Kannst du dazu was sagen, wie das funktioniert mit den Shares?
Die Gemeinschaft hier ist so organisiert, dass man hier leben und auch ein Haus bauen kann. Aber es gehört einem nichts. Das Haus, was man hier bauen kann, gehört einem dann nicht, sondern man bekommt Shares für alles, was man hier einbringt an Geld, an Arbeit oder an Dingen. Und das ist dann Gemeinschaftsgut. Und man hat dann hier ein Aufenthaltsrecht und ein Lebensrecht und auch ein Recht auf Arbeit auf dem Gelände, ohne dass es genaue Vorgaben gibt, wer was in welcher Intensität zu tun hat. Das ist, läuft unter dem großen Begriff Self-Responsibility.
Klingt gut.
Und genau, das hat jetzt so ein bisschen gedauert, um mich da auch wirklich tiefgreifend zu verstehen, was das bedeutet und wie sich das anfühlt. Und genau, jetzt habe ich mich entschieden, hier mit einzusteigen und auch Shareholder zu werden. Langfristig ist hier auch geplant, ein Tourismus Gäste- und Heilcenter zu machen. Verschiedene Leute hier haben verschiedene Heilausbildungen und wir bauen Gästehäuser auf dem Gelände, sodass dieses Stück Land uns dann auch irgendwann alle ernähren wird, finanziell und auch von so den Lebensmitteln zum Beispiel her, einen großen Garten und genau.
Also ich muss jetzt sagen, dass wirklich die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe bis jetzt, sind ja wirklich herzensgut und also die strahlen echt wirklich so eine Freundlichkeit aus, das ist wirklich echt, man fühlt sich hier echt sehr willkommen und sehr gut. Also ist, für mich ist natürlich, was du sagst, viele haben verschiedene Heilausbildungen, erscheint erstmal etwas fremdartig, ne, wenn man hier von Strahlenneutralisierung und aktivierten Steinen und so spricht. Ne, dann.
Man muss ja nicht einer Meinung sein und ist trotzdem irgendwie entspannt miteinander und offen. Und genau, es geht um das Zwischenmenschliche und weniger um persönliche Meinungen. So, das ist total angenehm. So, dass man sich hier auch frei entwickeln kann in seinen eigenen Ansichten und Fähigkeiten und Interessen. Ja, das fühlt sich gut an.
Ja, und du siehst auch gut aus, muss ich sagen. Ne? Du siehst entspannt aus.
Ja.
Jetzt, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier bin.
Auch.
Du hast auch gesagt, also es hat eben, hast du das Wort Aussteiger mal im Mund genommen. Würdest du sagen, du bist eine Aussteigerin, weil, oder bist du auf irgendwas ausgestiegen?
Sagen wir es so, um Aussteiger zu sein, muss man ja wo drin gewesen sein. Und ich von meiner Mentalität auch in Deutschland war immer darauf bedacht, nicht so sehr drin zu sein. Mit einer der Gründe, weshalb ich mich für die Sexarbeit entschieden habe, obwohl ich Wirtschaft studiert habe.
Das ist schon interessant, ne? Wirtschaft studiert, dann Sexarbeiterin geworden. Also ich habe ja, du kennst ja auch Undine, die bereits hier im Podcast war. Sie ist ja Physikerin, Diplomierte und hat sich auch dafür entschieden. Und du hast gesagt, du warst nicht so deep drin, aber du warst doch auch in dem Berufsverband der Sexarbeiterin.
Genau, ich hatte
Den hat Undine mitgegründet. Du hast ihn auch mitgegründet?
Nee, ich habe ihn nicht mitgegründet. Also. Ich habe da eine Zeit lang gearbeitet, eine ganze Zeit lang, 5 Jahre die Koordination gemacht und das war das Äußerste, was ich mir an Lohnarbeit vorstellen konnte.
Für die gute Sache?
Für die gute Sache und ich wurde auch wirklich lieb gefragt und ob ich das nicht machen können wollte. Und ich habe es eine Zeit lang gemacht, gekonnt, gewollt. Und nach 5 Jahren war es aber auch gut. Dann war die Frage, ob ich entweder in die Geschäftsführung mit einsteige und wirklich auch viel Verantwortung übernehme oder ob meine Lernkurve da abgeschlossen ist. Und ich habe beschlossen, meine Lernkurve in dem Bereich ist abgeschlossen und ich möchte mich jetzt auch wieder mehr mit mir und meinen anderen Fähigkeiten und Möglichkeiten beschäftigen und nicht so sehr immer meinen Fokus auf das Gemeinwohl dieser wertvollen Gruppe legen. Und genau, bin sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Habe mich gut vernetzen können in der Branche, was nicht so einfach ist, weil viele Sexworker doch sehr isoliert arbeiten. Vor allem nach der Corona-Krise. Und ja.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, du bist von der Sexarbeit geflohen oder du
hast dich da exploited gefühlt oder sonst was. Hier jetzt in meinem aktuellen Alltagserleben passt das, was ich da vorher gemacht habe, aus verschiedenen Gründen nicht so gut rein. Hier im Alentejo bin ich sehr abgeschnitten. Es wäre sehr aufwendig, Kunden vor Ort zu finden.
Wäre auch komisch in so einer kleinen Gemeinschaft eventuell, oder?
Oh, die Leute sind sehr offen. Also mir wurde auch angeboten, dass ich hier in irgendwelchen Immobilien meiner Arbeit nachgehen kann, aber ich möchte keine Kunden auf meinem privaten Gelände haben. Da brauche ich mehr Abgrenzung. Und im Moment kann ich auch noch von meinen Rücklagen halbwegs leben. Ich habe meine Wohnung, die ich in Hamburg noch habe, untervermietet und habe hier praktisch keine Miet- und keine Nebenkosten. Insofern kann ich mir das leisten, im Moment an meinen Shares zu arbeiten und meine Arbeitszeit für Shares hier im Projekt zu verwenden und ansonsten sehr frei mir und meinem Sein Raum zuzugeben, zu schauen, was sich davon selbst entwickelt und entfaltet.
Ja, weil das wäre etwas, was vermutlich der ein oder andere Hörer sich dann irgendwie vorstellen könnte, dass du gesagt hast, ja, oh Gott, die Sexualarbeit, die Sexarbeit, die hat mich völlig ausgesaugt. Und das
absolut nicht. Die Sexarbeit war immer eine Ebene und eine Seite in meinem Leben, die meine Energiereserven und auch meine finanziellen Kapazitäten gefüttert hat. So viele andere Dinge im Leben. Der Aktivismus war auf Dauer sehr, sehr erschöpfend und die Kämpfe, die man da mit dem Außen und auch intern teilweise ausfechtet, waren wirklich energieraubend. Und genau.
Aber hattest du dann als Sexarbeiterin nicht auch manchmal so das Gefühl, wo du sagst, okay, boah, ich habe gar keine Lust auf Sex, das kommt ja durchaus mal vor und dann hast du gesagt, okay, ich muss ja doch jetzt irgendwie meine Finanzen auffüllen und jetzt gehe ich halt eben dieser Sache nach. Oder kannst du das dann irgendwie trennen oder ist das dann, funktioniert das anders dann?
Ich war manchmal ein bisschen faul, so spät abends mich dann nochmal aufzuraffen und mich fertig zu machen, loszufahren ins Hotel oder wohin auch immer. Aber es lag jetzt nicht daran, dass ich keine Lust hatte, die Person zu treffen. Oder also das war jetzt das, was mich in Deutschland zuletzt mit dem, was ich da gemacht habe, also Escorting maßgeblich und auch ein bisschen Kink-Kram. Das hätte ich gerne ausgebaut, so die Kink-Geschichten, aber ich bin nicht
richtig. Kink-Geschichten?
Erklär das mal. Alles so bizarr, Domina, verschiedenste Sachen von bis. Hätte ich gerne weiterentwickelt, allerdings arbeite ich unregistriert. In Deutschland herrscht seit dem Prostituiertenschutzgesetz die Registrierpflicht. Und mein Escorting konnte ich immer ganz gut machen, auch ohne registriert zu sein. Auch nicht einfach, aber möglich. Aber in Studios und so kommt man unregistriert nicht rein, weil die BetreiberInnen riskieren, ihre Lizenz zu verlieren, wenn sie unregistrierte KollegInnen bei sich arbeiten lassen.
Und wieso? Das war für dich keine Option?
Ich tue mich da bis heute schwer mit. Im Moment überlege ich, ob ich das jetzt vielleicht doch noch mache, auch weil ich selber nicht mehr in Deutschland ansässig bin. Aber es fühlt sich nach wie vor nicht gut an, mich zu registrieren.
Und was ist da dein Kritikpunkt? Oder wofür ist die Registrierung da? Kann man das ganz kurz erklären? Du redest hier von dieser Umgangssprache vom Hurenpass oder was, ne? Oder
genau. Und ich bin steuerlich erfasst und zahle auch meine Steuern, darum geht's nicht. Ich möchte nicht in einer Datenbank registriert sein, die unter dem Label Sexworker Prostituierte läuft, weil es einfach politisch instabil ist. Also das ist so das Dringendste für mich, dass man nicht weiß, wer wann wie Zugang zu dieser Datenbank hat in Zukunft und wie das dann bewertet wird. Und
das ist ganz interessant, dieser Aspekt, ne? Weil da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn die falschen Leute irgendwie an die Macht kommen, wir sehen, dass in Ostdeutschland die AfD stärkste oder zweitstärkste Kraft mindestens ist. Und
Prostituierte sind im Dritten Reich auch im Konzentrationslager gelandet und durften dann da in irgendwelchen Wehrmachtsbordellen anschaffen.
Wenn sie nicht für Parteifunktionäre vielleicht irgendwie die richtigen waren.
Also das ist nicht ganz ohne. Das ist ein tiefes Gefühl, das möchte ich nicht. Und mit dem Escort-Business war ich jetzt zuletzt auch nicht mehr so ganz zufrieden, weil man einfach doch recht viel verfügbar sein muss und kurzfristig gebucht wird und dann abends lange auf sein muss. Und ich bin jetzt in den letzten Jahren irgendwie immer gerne früher ins Bett gegangen. Und genau, das hat irgendwie zu meinem Lebenskonzept nicht mehr gut gepasst. Wenn das mittags stattfinden würde mehr und ein bisschen langfristiger planbar wäre, dann hätte ich da nach wie vor sehr viel Freude dran, Menschen auf der Ebene zu begegnen. Aber da waren die Umstände jetzt auch nicht so, dass ich dachte, boah, das läuft jetzt noch ewig gut so weiter. Und auch das Stadtleben hat mich zuletzt eher erschöpft als bereichert. Ja.
Also ist für dich in absehbarer Zukunft erstmal keine Option, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen?
Zu ziehen nicht. Ich habe ja nach wie vor meine Wohnung und kann mir auch vorstellen, alle paar Monate mal für eine Zeit da zu sein, um Menschen zu besuchen, die ich gerne habe und um vielleicht auch ein bisschen zu arbeiten und Geld zu verdienen. So kurzfristig viel. Und
von was für einer Arbeit sprichst du denn? Okay, Spaß.
Ja.
Scheint sich zu lohnen.
Kann sich lohnen, ja.
Kann sich lohnen, ja. Und hast du dann, das natürlich dann stelle ich mich schwierig vor, hast du dann einfach feste Kontakte oder feste Kunden, die du da dann anhauen kannst, wo du sagst, ey, hier, ich bin da, hast du mal Lust auf mich? Oder?
Hätte ich mir mal aufbauen sollen in den letzten Jahren. Ach, als Charlie. Ich im Verband tätig war, hatte ich einfach grundsätzlich nicht so viel Energie und Kapazität, um nebenbei Sexarbeit zu machen, und hatte ja auch ein festes Einkommen. Und dann kam die Pandemie und da war auch Arbeiten verboten bis schwierig bis verboten, sagen wir mal so. Und mit Stammkunden wäre vieles einfacher, aber ich habe es immer eigentlich genossen, mir niemanden fest ans Bein zu binden und dann irgendwie immer so ein bisschen sehr hohe Achtung vor nachhaltigen Beziehungen und habe gerade dieses sehr tiefe Begegnungen haben und dann aber auch wieder in die Freiheit gehen, ohne dass da noch was folgt, das immer sehr genossen und sehr zu schätzen gewusst, dass man.
Ja. Und jetzt hast du hier quasi deine Freiheit, die, ne, also die.
Auf anderen Ebenen, ja.
Auf anderen Ebenen. Also eben gerade, man kann ja sagen, was wir eben gerade gemacht haben. Wir haben, oder du hast aus dem Teich irgendwie Algen rausgefischt.
Wasserpflanzen.
Wasserpflanzen und.
Die an der Oberfläche schwimmen und sich vermehren.
Die haben wir dann als Mulch genutzt für andere.
Für den Garten.
Für den Garten, für verschiedene Gemüsepflanzen. Und du bist dann quasi eine kleine Farmersfrau. Also nicht von einem Farmer die Frau, sondern eine Female Farmer sozusagen.
Ein bisschen, ja. Doch, ich mache viel im Garten hier und schaue, dass wir ordentlich mit Gemüse versorgt sind aus eigener Produktion.
Aber vermisst du nicht auch so ein bisschen... Ach, du warst auch nie so die große Partymaus, ne?
Oh, ich war eine Zeit lang sehr intensiv und extensiv
am Feiern. Exzessiv?
Exzessiv und intensiv am Feiern und sehr viel. Davor jahrelang nicht. Irgendwie bis 30, zwischen 18 und 30 wenig am Feiern. Und dann hatte ich jetzt nochmal eine ziemlich intensive und auch anstrengende, bereichernde und anstrengende Phase.
Ach, diese anstrengende.
Da habe ich dich auch kennengelernt. Wie wundervoll.
Wie wundervoll. Ich überlege gerade, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben?
Ja, auf einer der Studio Love Master Partys.
Ah,
im Sterngarten.
Ah ja. Mhm. Ja. Und schön, irgendwie ist es gehalten, ne? So über all die Zeit. Ist jetzt auch schon, es muss. Wann war das dann? Das erste Mal ist jetzt schon einige Jahre her. Auf jeden Fall vor Corona.
Ja, vor Covid, sicher.
Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Also, sollte das für euch draußen an den Hörgeräten eine Option sein, mal auszusteigen? Fragt mich nicht. Nein, quasi. Ich kann euch auf jeden Fall dazu dann auch mal was schreiben. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schicken an professionell@nichtganznüchtern.de. Ich wiederhole, professionell@nichtganznüchtern.de. Das Ü wird zum OE, dass man das immer noch sagen muss, aber naja, man
weiß nicht.
Nicht ganz nur echt dann.de. Ja, also Portugal sowieso ein sehr schönes Land.
Absolut.
Kann man.
Schönes Land, freundliche Menschen.
Und es ist wirklich noch echt so ein bisschen ursprünglich, ne? Also.
Ja, ich bin hier auch viel rumgefahren über Jahre und fand es ganz spannend zu sehen, wenn man jetzt Richtung Spanien reinfährt, was ja nicht weit ist, verändert sich die Landschaft schlagartig. Also hier hast du viel noch wilde und offene Natur und kaum bist du über die spanische Grenze, hast du Plantagen rechts und links und Zäune und das Land eigentlich komplett bewirtschaftet. Zumindest unten im Süden und dann musst du irgendwo die trockene Extremadura und das Hinterland. Aber ja, fand ich doch irgendwie...
Ja, Portugal hat ja auch mal eine lange Zeit zu... Also das habe ich jetzt hier in diesem Urlaub erfahren, dass Portugal quasi Teil des großen Iberischen Königreiches war und dann aus einer Provinz, wenn man so will, dann ein eigener Staat geworden ist, weil und du, das siehst du,
bin da ich weißt so, du mehr als ich.
Siehst du, da bin ich jetzt nicht so tief genug im Thema drin. Ich will euch auch hier keine Storys erzählen, die nicht stimmen, aber...
Ich weiß, dass es hier auch eine Diktatur und letztlich auch einen starken bürgerlichen Widerstand gab und das hier immer
bis,
noch...
Das wissen viele, das können wir noch sagen, bis in die 70er Jahre, 75 oder so, war Portugal noch eine Diktatur. Also da...
Das merkt man an vielen, vielen Kleinigkeiten, auch an der Bildung der älteren Menschen, dass da echt auch Bildungslücken bestehen oder die Menschen kreativ sind mit ihren Defiziten. So, und das hat so Vor- und Nachteile oder verschiedene Ebenen. Das ist ganz spannend.
Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, hier, egal auch im ländlichen Bereich, ist es sehr sauber. Also wirklich, ich finde es sehr, sehr sauber am Straßenrand oder so, da liegt kaum Müll. Wenn man also wenn ich durch Süditalien gefahren bin, Apulien oder so, da war ich schon schockiert, wie schmutzig es da überall war.
Auf jeden Fall. Was ich finde, hier ist es so schön sauber. Das ist so, in Berlin finde ich so schön, dass es dreckig ist und nicht irgendwie alles irgendwie geleckt. Aber ja, du hast recht, hier ist kein Müll in der Natur. Das, genau, diese Art von sauber.
Schön, dass Berlin so dreckig ist. Ja, das finde ich auch richtig schön an Berlin. Naja. Okay, wir haben euch jetzt hier eine gute halbe Stunde unterhalten. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Hättest du gedacht, dass so schnell die halbe Stunde rum ist?
Nee.
Und, wie fühlst du dich?
Gut.
Okay, ich hoffe, ich kriege die Podcast-Folge abgenommen von dir. Dann, wie gesagt, professionell@nichtganznüchtern ist die E-Mail-Adresse. Erzählt gerne euren Freunden von dem Podcast. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es denn heißt.
Professionell und nicht ganz nüchtern.